Ja, wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr da. Schön, wenn du als Gast da bist, das erste Mal oder das zweite Mal. Willkommen. Vielleicht hast du schon gesehen, die heutige Predigt geht darum, eigentlich, also ich habe sie so interpretiert, dass ein bisschen du hast im Programm noch ein anders geschrieben, Erdbeben, sprich einfach in deiner persönlichen Krise. Orientierung in der Lebensmitte, der persönlich unendliche Gott. Der Bibeltext dazu ist Jesaja 40. Ich bin jetzt ganz ehrlich, der Haniel hat mich gebeten, dass ich den ganzen Jesaja 40 durchlesen soll. Ich habe mit ihm abgesprochen, bei dieser Wärme haben wir uns geeinigt, dass man das ein bisschen kürzt. Weil das ist ein ganz spezieller Vers in dem ganzen Buch. Gott gibt dem Jesaja die Worte mit, als tröstende Worte, weil das israelische Volk ist in der Gefangenschaft, der babylonischen. Du tust das sicher noch ein bisschen besser erklären als ich. Ich tue nur ganz kurz dir einen Kick geben, dass du weißt, wo wir sind. Und der Jesaja 40 sind eigentlich die tröstenden Worte, die Gott gibt am Jesaja. Und er das aufschreibt in diesem Buch quasi, hey, es kommt auch wieder anders und ich führe euch aus dieser Gefangenschaft raus. Und der Vers 40, der ist eben ein bisschen speziell. Und jetzt mache ich etwas, oder respektive wir machen jetzt etwas zusammen, was ich glaube auch noch nie erlebt habe. So. Ich bitte euch, zu dem Vers jetzt aufzustehen. Ich lese ihn möglichst schnell, also keine Angst, das geht nicht ewig lang. Aber steht auf und hört gut zu. Also, der Vers heißt Israels Befreiung aus der Gefangenschaft. Trost für das Gottesvolk. Tröstet, ja tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbart und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Eine Stimme sagte, rufe. Ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg, sprich mit lauter Stimme. Jerusalem, du Freudenbotin, sprich laut und fürchte dich nicht. Sagt den Städten Judas, seht, da ist euer Gott, seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Der Herr regiert zu seinem Nutzen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. So. Das war es. Ich darf es euch wieder setzen und der Haniel geht jetzt auf das ein. Ich bin sehr gespannt. Also auch wenn du als Gast da bist, lass dich auch mal überraschen. Wir machen das nicht jeden Sonntag so. Haniel, ich gebe dir das Wort.
Danke, Sam. Die Predigt ist für mich aus dem Grund etwas Besonderes, weil ich in der Lebensmitte angelangt bin. Ich bin 40 geworden. Und in früheren Zeiten war ja 40 werden Endbahnhof. Die Leute sind bei 40 Jahren alt geworden. Heute ist es Lebensmitte. Ich schaue jetzt zurück auf 20 Jahre, als ich in die Gesellschaft hineingewachsen bin. Ich mag mich heute noch erinnern, ich bin an Weihnachten oder am Neujahr 1994, 1995. Also vor 20 Jahren bin ich ausgezogen zuhause. 20 Jahre Etablierung in Familie, Beruf und in der Gemeinde. Ja, und jetzt bin ich 40 und ich habe so den Eindruck, jetzt kommt so eine Konsolidierungs- und eine Bewährungsphase. Und in so einer Phase schaut man mal um und schaut, wie machen es eigentlich andere so, die auch in diesem Alter stehen. Und wenn ich jetzt in meinen Kollegenkreis hineinschaue, Christ und Nicht-Christ, dann beobachte ich viel sehr horizontale Lebensplanung. Das heisst, so einen Alltag, der sehr viel wirklich mit dem zu tun hat, was wir da sehen. Und wenn ich in die ältere Generation schaue, die von mir schon vorausgegangen sind, 25, 30 Jahre mir voraus sind, dort sehe ich einen Haufen Geld und einen Haufen Zerstreuung. Und meine Frage ist so mit 40, an was soll ich Mass nehmen? Meine Grundüberlegung dazu ist folgende. Das Leben, das ich lebe, ist keine Privatbühne, sondern ich bin Teil von einer grossen Bühne, wo Gott der Initiator, der Hauptakteur und auch der ist, auf den sich alles fokussiert. Es geht um seine Ehre. Und mein Lebensziel ist, ihn zu ehren, indem ich mich an ihm freue. Und ich bin Teil von dieser Bühne, von seiner Bühne. Was ich jetzt predige, predige ich in erster Linie mir selber. Und ich widme sie einfach auch euch als Gemeindefamilie. Was mir unendlich Ermutigung gibt für die nächsten Jahre, ist, wenn ihr das Blatt aufschlägt, der Vers aus Psalm 62. Den habe ich mich immer wieder erinnert, an der Predigtvorbereitung. Dort steht im Psalm 62, Vers 3, nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Ich glaube, die beste Impfung, die beste Vorsorge, die ich für die zweite Lebenshälfte kann, überhaupt treffen ist, mich an dem externen Orientierungspunkt, an dem Fels, auszurichten. Wanken? Ja, das werde ich. Und habt ihr gemerkt, wie es da formuliert ist? Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wanken werde ich wohl, das weiss ich. Aber nicht allzu sehr, weil ich eben auf den starken Gott vertraue. Und das Ausrichten und Eichen an dem externen Orientierungspunkt möchte ich gerne von Jesaja 40 vornehmen. Irgendwie finde ich es noch passend, 40 Jahre, Jesaja 40. Also es ist ein Zufall, aber doch noch eine schöne ästhetische Übereinstimmung. Der Jesaja hat so viele Bücher, wie die Bibel hat, nämlich 66. Und er hat zwei grosse Teile. Die ersten 35 Kapitel gibt es ein dichtes Staccato von Gerichtsankündigungen, die damals im Kontext gestanden sind, dass Gottes Volk Israel bedroht worden ist von der Regionalmacht Assyrien. Aber die wirkliche Bedrohung ist nicht von außen gekommen, sondern hat zu tun gehabt mit dem eigenen Zustand vom Volk Gottes. Wir lesen es am Anfang im Jesaja 1 und ich möchte euch kurz nur das sagen, wie der Jesaja anfängt. Das ist also wirklich eine Hammerbotschaft. Er fängt an im Jesaja 1, Vers 4 bis 6 mit folgendem Wort, mit folgendem Aufruf, mit folgender Diagnose. Gott sagt dem Volk, wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das Herz ist wund. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Was für ein verrückter Anfang von diesem Buch. Der Gott sagt dem Volk, ihr seid krank. Ihr seid unwillig, euch zu helfen lassen. Und ihr seid, heute würde man sagen, erziehungsresistent. Das sagt er am Anfang von dem Buch. Und wisst ihr, was genial ist in dem Jesaja? Schon im ersten Kapitel geht es mit dieser Gerichtsbotschaft weiter, aber es gibt wie Wellenbewegungen. Gott verkündet das Gericht über den Zustand vom Volk. Und die nächste Welle bringt aber dann auch wieder Gnade und Wiederherstellung und Verheißung vom Segen. Und so muss man auch die Propheten lesen. Wenn wir jetzt in den zweiten Teil gehen, in Jesaja 40, fängt der zweite Teil, der unterbrochen ist in den Vers Kapitel 36 bis 39 von einem kurzen geschichtlichen Einschnitt, ganz anders. Der fängt ganz anders an. Er fängt nämlich mit einem doppelten Aufruf an, tröstet, tröstet mein Volk. Der Charakter vom Text ab dem Kapitel 40 ändert sich. Der Prophet Jesaja stellt sich so auf eine Art wie auf die Warte in der Zukunft, sieht das Volk, das schon über 100 Jahre später wird in der babylonischen Gefangenschaft sein, du hast es gut erwähnt, Sam. Und er schaut dann zurück und gibt ihnen schon vorab die Verheißung und die Trostbotschaft. Und er sagt, Gott wird euch auch in Zukunft anschauen und er verheißt Gottes gnädiges Eingreifen an einem verschupften, verstreuten und desorientierten Volk. Das ist der Zusammenhang von dem Kapitel 40. Und um das Kapitel besser zu verstehen, müssen wir zuerst einmal Mass nehmen, oder müssen wir zuerst einmal uns überlegen, was Gott Mass nimmt, wenn er sich dem eigenen Volk jetzt vorstellt im Rahmen von dieser Trostbotschaft. Er präsentiert sich in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit. Und wie macht er das? Er fragt an, wie sich dann die Götze, die das Volk hatte, neben ihm, dem grossen, herrlichen Gott, ausmachen. Wir lesen es im Vers 18 bis 20. Und wenn ihr mal die Woche weiterlesen, ab Jesaja 40, es kommt ständig vor, jedem Kapitel wird das wieder wie wiederholt. Er vergleicht sich immer mit diesen Götzen. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wenn ihr das so lest, merkt ihr, dass eine gewisse Ironie drin ist von Gott. Und das ist die Ironie und der Sarkasmus, das ist auch ein Teil von Gottes Wort, den er uns aufwecken will mit solchen Stellen. Er fragt, mit wem wollt ihr mich dann vergleichen? Oder wem wollt ihr ein Ebenbild von mir an die Seite stellen? Nehmen wir mal die Aussage rein in unsere Zeit. Wir leben in einem Teil der Welt, wo sich Gott vor der Gründung zumindest auf dem Rückzug befindet. Seit rund 250 Jahren sind wir Europäer dran, Gott systematisch aus unserem Leben zu verbannen. Das hat angefangen vor etwa 200 Jahren mit der Wissenschaft, Technik, ist dann weitergegangen mit der Politik, Bildung. Und wenn ihr heute mal in die Zeitungen hineinschaut, ist im Moment sind so Themen dran, Familie, Beziehungen, Krankheit, Lebensanfang und Lebensende auch noch. Ganz abzukoppeln von dem Gott, von dem einen wahren Gott. Und das schlägt natürlich, denke ich, auch auf die Kirche durch. Es ist auch so, dass wir von unserer Umgebung beeinflusst werden, die den Gott ausschliessen. Wir leben manchmal, oder ich lebe manchmal, wenn es ihn nicht geben würde. Ich klammere ihn aus von dem, was mir am nächsten ist. Zum Beispiel der Schule, der Ausbildung, bei mir jetzt Arbeit, der Ehe, der Familie. Vom Wochenende, vom Urlaub. Es kommt mir so vor, als ob man nur noch ein paar heilige Momente aufsparen. Wo wir dann aber ganz grosse Erwartungen haben an den Gott, der unseren leeren Liebestank füllen soll. Und ich glaube, der Jesaja 40 gibt eine wunderbare Schlüssel in die Hand, um uns aus dieser Innen- und Selbstfixierung, die einfach unsere Zeit begleitet, herauszufinden. Das grosse Thema in diesem Kapitel und auch in der folgenden ist eben der Götzendienst. Was ist Götzendienst? Es ist alles das, wovon wir uns mehr Erfüllung versprechen als von Gott. Der Paulus sagt im Neuen Testament, dass alle Menschen einen Draht haben zum Schöpfer, den sie gemacht hat. Sie sind mit einer Erkenntnis von ihrem Schöpfer ausgestattet. Aber sie unterdrücken die Erkenntnis, die sie haben, den Draht, willentlich, so sagt es der Paulus. Sie haben einen inneren Kompass, der zwar über sich selber herausweist, aber wenn er nicht Gott als Ziel hat, dann navigiert er ganz wild umeinander und versucht irgendeinen Ersatz. Was könnte das zum Beispiel sein? Ja, es ist immer etwas von dem, was Gott gemacht hat. Wenn es nicht Gott ist, muss es etwas sein, was er gemacht hat. Das kann zum Beispiel ein Lebensbereich sein. Ein einzelner Lebensbereich, entweder in der Freizeit oder in der Arbeit. Das kann sein eine Person, die wir als Gottesersatz nehmen. Heute bietet es sich an, sich selber zum Gottesersatz zu machen. Oder auch eine andere Person, sich ganz stark an deren zu orientieren und von ihren eigentlich oder von der anderen Person Erwartungen zu haben, die nur Gott erfüllen kann. Oder es kann auch Material sein. beispielsweise irgendetwas, das er geschaffen hat. Es können technische Geräte sein, es kann etwas in der Natur sein. Also der Mensch ist unendlich erfinderisch, wenn er sich nicht an Gott orientiert, dass er sich irgendwo an einem Ersatz orientiert. Er muss sich sogar an so einem Ersatz orientieren. Und der Jesaja, beziehungsweise Gott, der da durch Jesaja redet, sagt in dem 40. Kapitel: Hallo, mit was wollt ihr mich vergleichen? Der Aufruf für die zweite Lebenshälfte, die wird bleiben, und die Urfrage, die ich mir mit mir stelle, ist immer wieder: Was ist mein Gott? Oder anders ausgedrückt, identifiziere deinen Götz, identifiziere ich meinen Götz. Welches Bild will ich ihm zur Seite stellen? Mit welchem jämmerlichen Ersatz gebe ich mich zufrieden? Ich habe euch einen kurzen Text dazu aufgeführt, zu dieser ersten Frage. Und ein guter Weg, um dem auf die Spur zu kommen, wo ich wieder Tendenz habe, einen Gottesersatz mir zu machen, ist, wenn ich meinen Lebensstil anschaue. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Lebensstil ist Lebensziel. Also das heisst, wenn ich wirklich mal ganz konkret mein Leben anschaue, dann komme ich relativ schnell darauf, wo das könnte liegen oder wo meine Tendenzen sind. Die erste Frage, also, die sich an meine zweite Lebenshälfte stellt, ist: Identifiziere deinen Gott. Welches Bild bin ich geneigt, ihm zur Seite zu stellen? Mit welchem jämmerlichen Ersatz gebe ich mich zufrieden? Das ist der grosse Fokus auch von dem Jesaja 40 und den folgenden Kapitel. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wenn sich Gott daneben stellt und sagt: Wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt einmal vor als der, wo ich bin. Ich stelle mich daneben und ich finde das etwas Geniales. Christ sein, der christliche Glaube, heisst nicht einfach nur sondern es ist eine Ausrichtung an etwas Grösserem, an etwas Genialerem. Und er stellt sich so vor und stellt den Menschen daneben im Vers 6 bis 8 und sagt: Es redet eine Stimme. Dreimal kommt das Wort vor in dem Kapitel. Es redet eine Stimme. Verkündige, und er sagt: Ja, was soll ich denn verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alles eine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Die Stimme, die dreimal kommt, verkündet den Zustand, die Verfassung von uns Menschen. Eine Blume ist etwas Wunderschönes und gleichzeitig etwas sehr Vergängliches. Gott entzieht in dem Bild dieser Ich-Orientierung jeden Lebenssaft. Wir sind wie Gras, sagt er, wo dürr wird. Und der gleiche Vers wendet Petrus im Neuen Testament, im 1. Petrus 1 an und sagt: Wisst ihr was? Wir selber sind von uns aus vergänglich. Oh, wie spüre ich das? 40 Jahre, es ist so schnell vorbeigegangen. Und auch die zweite Lebenshälfte, die Leute sagen mir, es geht noch schneller nachher. Genau, das ist meine Befindlichkeit. So geht es. Aber der Petrus sagt im Neuen Testament, im 1. Petrus 1, sagt er, das neue Leben, das er uns schenkt, durch sein Werk, das Leben schafft, das ist verlässlich und das ist bleibend. Wir haben es da gelesen am Schluss. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das schafft Leben, das ist verlässlich und das ist bleibend. Er schafft Leben und Kraft und das ewige Leben. Das sagt er aber nicht nur auf Bezug auf den Einzelnen, sondern wenn wir ein bisschen später schauen, im Vers 15 und 17, stellt er sich so vor, im Vergleich. Er sagt: Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, Nichtigkeit gelten sie ihm. 4 oder 5 Mal kommt das Wort Nichts und Nichtigkeit in diesen kurzen Versen vor. Und habt ihr gesehen, was für einen Vergleich das er da macht? Er vergleicht Völker, nicht nur einen Einzelnen, sondern uns Schweizer zum Beispiel mit einem Stäubli in der Waagschale oder wie einem Tropfen am Eimer. Das kann man sich so super gut vorstellen. Ein Tröpfchen in einem grossen Gefäß hinein. Nicht gerade viel, nicht nichts, aber so im Vergleich, ganz klein. So vergleicht sich Gott mit uns. Er stellt sich vor als der unendlich erhabene Gott. Da werden Grössenverhältnisse klargestellt. Er sagt, ich bin der herrliche Grosse. Und er löst damit auch das Kräfteverhältnis. Wenn man noch ein Kapitel weiterliest, im Jesaja 40 bis 48, dann tut er sich immer wieder so vorstellen. Er sagt zum Beispiel, wisst ihr was? Ich werde in einer Zeit ein Weltherrscher den Auftrag geben, dass er mein Volk aus der Gefangenschaft zurückführt. Und genau das ist passiert, etwa 100, nicht einmal 100 Jahre, sondern weniger Jahre später hat der Kyrus, der Weltherrscher hat den Auftrag gegeben, Volk, kehren zurück aus dieser Gefangenschaft, gehen zurück in euer Land, bauen den Tempel wieder auf und ich zahle es. Das ist der herrliche Gott, der die Weltherrscher führt. Er ist der Gott, wie es auch später steht, der Gutes und Böses wirkt, ohne vom Bösen betroffen zu werden. Etwas, das über unser Verständnis ausgeht. Und ich glaube, wenn wir uns heute einen Gott konstruieren auf Augenhöhe, dann rauben wir ihm genau das Gewicht, das er hat. Und das ist eine unglaubliche Potenz, eine unglaubliche Kraft, die darin steckt. Wir kommen noch drauf. Er sagt im Vergleich zum Einzelnen, du bist wie Gras. Es vergeht auch schnell. Er sagt in Bezug auf die Völker, du bist wie ein Tröpfchen in einem grossen Gefäß. Ich bin unendlich erhaben. Ich bin viel grösser, mächtiger. Und er sagt es nochmal, noch ein drittes Mal, so wie es zum Unterstreichen, zum nachdrücklich sagen, auch in Bezug auf die einzelnen Machthaber. Er sagt im Vers 22 bis 24, er ist es, wo über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da kommt schon die nächste Wahl. Nein, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Was für eine Einzelne gilt, sagt Gott, gilt auch für ein ganzes Volk. Was für ein Volk gilt, gilt auch für ihre Machthaber. Das ist genau das Gleiche. Er bringt weitere Vergleiche, sehr eindrückliche Vergleiche. Eine Heuschrecke. Oder ein Baum, der Wurzeln schlägt und kaum hat er Wurzeln geschlagen, wird er schon wieder ausrangiert. So mächtig, so erhaben, so gross und so herrlich stellt er sich vor uns. Und stellt sich den Götzen gegenüber, wo wir ständig in Gefahr sind, als Ersatz für ihn zu nehmen. Ja, das ist der zweite Aufruf. Der Aufruf von mich, Haniel, geht in dieser zweiten Lebenshilfe. Schau nicht auf dich, sondern schau auf den herrlichen, mächtigen Gott. Das bringt wirkliche Stabilität. In allen Stürmen und Krisen, die in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten bevorstehen, ich will meinen Blick auf den herrlichen Gott ausgerichtet halten. Botschaft von Jesaja 40. Der Kontrast zu dem, was wir angefangen haben, zu dem jämmerlichen Ersatz, wo wir alle drin stehen, immer wieder uns als Maßstab zu machen, statt dem herrlichen Gott selber, dem steht der grosse Trost gegenüber. Mit dem fängt nämlich das Kapitel an. Gehen wir nochmal am Anfang vom Kapitel zurück. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst beendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Ich habe es gesagt, der erste Teil von Jesaja hat eigentlich eine niederschmetternde Bilanz. Gott sagt, das Volk ist erziehungsresistent, ich muss es richten und gleichzeitig verheißt er auch wieder den Segen. Und der zweite Teil geht eben von dem Trost aus. Was mir auffällt in dieser Eröffnung von dem 40. Kapitel, die Initiative geht nicht von den Menschen aus. Die Initiative geht von Gott aus. Er ruft und sagt, ich bin, so Details sind wichtig, euer Gott. Gott selber ergreift die Initiative und sagt, ich tritt in eine Beziehung zu den Menschen, die ich gemacht habe. Und die Frage ist jetzt, ja, was ist denn die Basis von dieser Beziehung? Was ist denn die Basis, wenn Gott sagt, eure Sünde, eure Schuld ist abgetragen? Ja, was ist denn die Basis dieser Beziehung? Er sagt offenbar, das Gericht ist das eine, aber es ist der vorletzte Akt, es kommt eine Wiederherstellung. Die Sünde wird offenbar nicht ausblendet, sondern er redet da ganz offensichtlich davon, dass er sagt, eure Schuld ist abgetragen. Ihr habt bekommen für eure Sünden. Aber was ist denn der Grund für diesen Trost? Worin liegt denn der Trost? Die Auflösung davon ist das Neue Testament. Diese Stelle wird im Neuen Testament dort zitiert, wo Jesus angekündigt wird. Genau diese Verse werden in Matthäus 3 angewendet auf Jesus. Er ist der Trost, der kommt. Das ist der Kontext. Das Bild, das hier gemacht wird, ist ein orientalisches Bild. Wenn ein Herrscher einen Besuch gemacht hat, sind Boten vorausgegangen und haben wirklich alles parat gemacht, dass er kommt. Und so hat der Johannes im Täufer im Neuen Testament Jesus angekündigt, der grosse Trost, der wieder ermöglicht, die Beziehung zu Gottes Volk, zu uns auf eine neue Basis zu stellen, Jesus. Was hilft mir also? Was hilft uns? Woher kommt die Lösung? Es gibt nur eine Antwort auf die Frage. Es ist Jesus Christus, der gekommen ist vor 2000 Jahren. Nicht einfach ein Mensch und ein Vorbild, wie viele von meinen Arbeitskollegen zum Beispiel sagen, er ist viel mehr. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, wir haben es gesungen. Und er ist gekommen, um unser grösstes Problem zu lösen. Die Ausgangslage, die wir hier haben, am Anfang, wir haben es gelesen im Jesaja 1, ist die Ausgangslage von jedem Einzelnen, von mir auch. Ich bin der Mensch, der schuldbeladen ist. Manchmal gehe ich mit meinen Söhnen die 10 Gebote durch. Und am Schluss frage ich, und was denkt ihr, wie viele von diesen Geboten hat der Papi schon gebrochen? Und dann sagen sie mir als Antwort, alle. Sage ich, ja genau. Das ist eben die Ausgangslage. Genau, ich habe alle gebrochen. Ich bin in einer aussichtslosen Lage. Und wenn nicht der Retter von außen kommt und die Schuld von mir wegnimmt, dann habe ich keine Chance vor dem mächtigen, erhabenen, herrlichen Gott. Und ich glaube, dass ohne das tiefe Bewusstsein von meiner aussichtslosen Lage ich aus dem Blick verliere, was dann der grosse Trost ist. Und ich möchte euch gerne daran erinnern am heutigen Tag und das einfach uns wirklich in Erinnerung rufen und sagen, der grosse Trost, zum Glück bin nicht ich und bin nicht du, sondern ist der, der gekommen ist und an unserer Stelle alles gedreht hat. Ein Leben geführt hat, das vollkommen dem Gesetz genügt hat und am Schluss sein Leben hingegeben hat. In dieser Zeit, in dieser Welt. Und die Schuld auf sich genommen hat, stellvertretend für mich, für alle, die an ihn glauben. Und das anerkennen. Ich merke, dass in diesen 40 Jahren, dass mir am Anfang, oder durch die 40 Jahre mir das immer deutlicher vor Augen wird. Ich bin christlich aufgewachsen, gemeinsozialisiert aufgewachsen. Ich habe das von klein auf gehört. Und ich glaube, für mich und auch für Menschen, die in einer Gemeinde aufwachsen oder christlich aufwachsen, ist es ganz wichtig, das zu erkennen, die aussichtslose Lage, in der ich mich drin befinde, das Bewusstsein bekommen, was ist überhaupt mein Problem? Was ist denn mein Problem? Wenn ich keins habe, muss auch keins gelöst werden. Und ich glaube, dass dort etwas ganz Wichtiges steckt. Und Jesaja 40 macht es klar. Wir sind in einer aussichtslosen Lage. Der Gott kommt von außen, die Initiative geht von ihm aus und der grosse Trost, den wir haben, den ich habe für die zweite Lebenshälfte, ist genau das, dass nicht ich ausmache, sondern dass er für mich das vollbringt. Das ist der grosse Trost, den Jesaja angekündigt und der im Neuen Testament durch Jesus erfüllt worden ist. Die Frage ist an mich, verliere ich manchmal, ja, das mache ich, manchmal verliere ich das Bewusstsein von meiner aussichtslosen Lage, von mir selber aus dem Blick. Und dann muss ich mir das wieder in Erinnerung rufen. Dann, wenn ich zum Beispiel falle, sündige, dann wieder aufstehen und sagen, danke, dass jemand für mich das löst, das Problem. Ich finde es selber nicht daraus raus. Das ist mein grosser Trost. Götze, die werden uns ganz sicher enttäuschen. Wir haben angefangen mit dem jämmerlichen Ersatz. Jeder Mensch hat wie einen inneren Fokus, wie eine innere Navigation. Wenn er nicht Gott hat, muss er irgendwo auf einen anderen Ersatz zurückgreifen. Wir haben gesehen, wie sich Gott daneben steht und sagt, ich bin der Herrliche, der Grosse, der Erhabene. Im Vergleich dazu ist der Einzelne, aber auch ganze Völker wie nichts. Er hat uns total in der Hand. Und wir haben gesehen, woher der grosse Trost kommt. Und wisst ihr, was mit dem zusammengehört, mit dieser Grösse von Gott? Mit dieser Grösse gehört zusammen, und das finde ich so genial in dem Kapitel dargestellt, die persönliche Nähe. Das ist die zweite Seite und das gehört untrennbar zusammen. Wenn ihr den Vers 11 anschaut, ich möchte euch den gerne vorlesen, das Sam hat ja auch vorgelesen am Schluss. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Da wird einfach die Fürsorge von dem unendlich erhabenen, herrlichen Gott an den Einzelnen und auch seiner Herde zum Ausdruck gebracht. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so vertraut wie damals mit der Landwirtschaft. Und ich habe jetzt noch nie für Schäfli, richtige Schäfli geschaut, aber ich kann mir es gleich irgendwie vorstellen. Das Persönliche, das Achten auf jedes einzelne Schaf. Und habt ihr gesehen, wie es gesagt hat, er nimmt seinen Arm und er trägt es sorgsam. Ganz genial, das Bild. Der persönliche, der unendlich erhabene, herrliche Gott ist ein persönlicher Gott, der Beziehung aufnimmt und Versöhnung schenkt denen, die an ihn glauben. Und sie trägt. Er wird mich tragen. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt nicht das Bild hätte von dieser Grösse und von dieser Erhabenheit von Gott, ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch Anfragen von dem, dass er mich wirklich tragen könnte. Das gehört eben zusammen. Das möchte ich mich gerne in Erinnerung rufen. Und wenn da im Vers 11 übrigens der Arm erwähnt wird, er wird sie auf seinen Arm nehmen, dann ist damit noch ein Wortspiel gemeint. Der gleiche Arm, der im vorigen Vers noch erwähnt wird, dass er ganze Völker richtet, der gleiche Arm trägt jedes einzelne Schaf. Das finde ich so etwas Gewaltiges. Es ist das Bild von seiner Herrschaft. Er hat nicht nur die Autorität, das heisst Berechtigung, das zu machen, sondern er hat auch die Möglichkeit, Kraft, das zu machen. Darum wird der Arm zweimal erwähnt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige von euch wie mir geht, immer wieder, dass er sagt, wie das Volk Israel gesagt hat, im Vers 27, das habe ich jetzt nicht auf dem Blatt aufgeführt, das Volk Israel hat gefragt, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Das Volk hat irgendwie nicht so den Eindruck gehabt von dieser Grösse und von dieser Nähe. In dem Zustand, wo sie sich befunden haben im Alltag, haben sie gesagt, ja, das ist schön, wenn du das sagst, aber irgendwie ist das nicht so, mir nicht so vertraut, nicht so nahe. Die unermüdliche Kraft und die Möglichkeiten, die sind mir irgendwie, er ist irgendwie versteckt. Auch das Volk damals hat das gefragt. Und es ist ein wunderschöner Schluss, wo Gott so als machtvolle Antwort darauf gibt, im Vers 28 bis 31, wo er sie nochmal anfragt und sagt, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Was für herrliche Worte. Knaben, der Ausdruck von Kraft, die werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was sagt Gott auf die Fragen von den Israeliten, die sagen, irgendwie ist mir das nicht so nahe. Wir sind da in dem babylonischen Exil und es sieht so aus, als wenn es nicht so wäre. Es ist mir irgendwie nicht so nahe. Und auch die Grösse, die sehe ich überhaupt nicht. Er weist sie nochmal auf das hin, wo er ist und wo er für sie tun kann. Es ist eine wundervolle Anwendung von dieser ganzen Botschaft von dem Kapitel auf die Situation vom Volk. Er hat gesagt, ich habe Kraft, um alles zu richten. Ich habe die Weisheit in jeder Situation. Ihr könnt das nachlesen, wenn ihr das Kapitel nochmal lest. Er hat gesagt, ich bin unermesslich angesichts von eurer Begrenzung. Ich bin souverän, ich habe das Vermögen einzugreifen. Und ich habe auch das Recht, das zu tun. Das alles stellt er in dem Kapitel vor. Und am Schluss sagt er, was bleibt denn mir? Was bleibt euch übrig? Jetzt kommt wahrscheinlich eine lange Liste. Managerseminar, 10 Punkte, um das Schaffen. Es heisst nur etwas am Schluss von dem Kapitel. Auf den Herrn harren. Das Wort harren ist also nicht mehr so geläufig. Es ist eine ganz starke Form vom Warten. Warten aber nicht einfach als ein passives, so eine halt nochmal 40 Jahre. Also, nein, sondern ich gebe mich dir hin, weil ich verstanden habe, wie gross, wie herrlich du bist. Ich möchte mich gerne an dir ausrichten. Ich verstehe, dass ich vor dem herrlichen Gott nicht bestehen kann. Und ich weiss, woher mein Trost kommt. Und ich bitte um deine Nähe. Und wenn ich es im Moment jetzt nicht habe, dann warte einfach. Aber nicht warten, als es passiv sich ergeben, sondern als es aktive Haltung. Ich gebe mich dir hin. Ich halte es aus. Auch Unangenehmes. Und ich hoffe freudig. Und ich kann ja wirklich sagen, das Kapitel hat mich so aufgeschrieben, mit dieser Hoffnung gehe ich ins nächste Jahrzehnt. Das ist das, was wir tragen. Er wird tragen. Mit seinem starken Arm. Und ich hoffe, dass ich euch einfach anregen kann, auf euch auf den auch zu verlassen. Ja, wir sehen aus dem Kapitel Gottes unermessliche Grösse und seine aufmerksame Nähe, die gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Gott fragt uns an in diesem Kapitel, uns heute 2015, was ist dein Gott? Oder was ist dein Götz? Mit was willst du mich vergleichen? Und dann sagt er, schau mal, wie herrlich das ich bin. Ist doch ein Vergleich wert. Richt dich aus auf die herrliche Grösse, sagt er. Das gibt Stabilität. In den Stürmen und in den Krisen, die bevorstehen. Aber auch in den schönen Zeiten. Und ich will meinen Blick auf den herrlichen Gott gerichtet halten. Ich will aber nie vergessen, dass ich von mir aus, wenn ich auf mich schaue, in einer aussichtslosen Lage bin. Und ich weiss, woher mein wirklicher Trost kommt. Und ich stehe mir ehrlich ein, mein Götz, wo ich immer wieder in der Tendenz stehe, das Ersatzvertrauen aufzurichten, der wird mich ganz sicher enttäuschen. Auch im nächsten Jahrzehnt. Mit dieser tröstlichen Botschaft, aber auch mit dieser ernsten Aufforderung, möchte ich euch gerne in den schönen Sonntag entlassen und möchte noch beten. Ihr dürft aufstehen. Das Beste, was uns passieren kann, das Allerbeste, was uns passieren kann und auch mir passiert, ist, dass ich dir begegnen darf, an dem mächtigen, herrlichen Gott. Ich bin wie eine Blume, die vergeht. Mein Körper hat schon Ermüdungserscheinungen nach 40 Jahren. Es geht auch schnell. Dein Wort bleibt. Das neue Leben, das du schenkst, das bleibt. Ich weiss es, Vater, und es ist für uns alle so, wir sind die ganze Zeit immer wieder geneigt, uns auf einen Ersatz auszurichten. Und ich weiss nicht, meine Brüder und Schwestern oder auch denen, die auf der Suche sind, wird es wahrscheinlich so gehen wie wir. Und sie werden sich auch manchmal fragen, aber von dem sehe ich so wenig bei uns in der Schweiz und bei mir auch gerade und meiner Familie auch noch und meiner Nachbarschaft auch noch. Und so, wenn wir uns zurufen und uns ermutigen und sagen, ich will hoffen, mich dir hingeben auf den starken Gott, der dir Trost schenkt, und möchte dich bitten um Kraft, um auch Unangenehmes durchzugehen. Und ich möchte dich auch bitten für die, die gerade in so einer Phase drin sind, dass sie deinen starken Arm, dein Tragen, das du verheissen hast, dürfen erleben heute und in den Tagen, die kommen. Amen.
So, wenn du noch nicht so nahe bei Gott bist oder den entscheidenden Schritt nicht gemacht hast, wenn du Fragen hast oder einfach, wenn du das Gefühl hast, doch, du sollst dich mit dem beschäftigen, dann möchte ich dir wirklich Mut machen, mach den Schritt, geh einen Schritt weiter, red darüber, du kannst jederzeit zu mir kommen, ich bin der Sam Müller oder auch zum Haniel. Wirklich, mach das, auch wenn, zweiter Punkt, wenn du schon Christ bist, ich weiss, viele sind im Alltagsblues, ich manchmal auch, tu dich mit Gott connecten, so viel, dass es geht, leb mit ihm, leb das, jeden Tag, wenn es geht. So Sachen wie Kids Days oder so Hannover, Willow Creek, das sind echt immer wieder Gelegenheiten, ohne grossen Aufwand, sich echt zu connecten und Gott zu erleben. Und bleib am Ball, weil der Alltagsblues kommt schnell. Du musst nicht bis 40 warten, oder? Das, bis du Trost suchst. Also auch wenn du nicht Christ bist oder Christ, warte nicht, bis es soweit ist, mach das schon vorne. Wirklich, mach das vorne. Ich habe, wir sind letztens in einem Gottesdienst und hat es noch gut gesagt. Wir haben immer das Gefühl, ja, nach dem Tod geht es weiter. Aber du weißt nie, wenn es soweit ist, die Ewigkeit, die läuft neben dir her. Es kann heute oder morgen sein. Warte nicht, mach's. Und dann lade ich euch alle ein, herzlich hier oben noch einen Kaffee zu nehmen, zu bläudern und geniessen einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Amen.